Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von unserem schönen neuen Homepark-Podcast. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich Europa-Park versus Disneyland. Das ist ja immer so die Frage, wer ist die Nummer 1 in Europa? Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der das Disneyland ziemlich gut kennt. Und das ist der Cedric von Freizeitpark Journey.
Hallöchen.
Hallo, schön, dass du bei uns bist heute Abend. Freut uns sehr.
Ja, absolut.
Ja, mich auch. Erstmal danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und natürlich, der Pascal ist wie immer mit dabei.
Genau, richtig. Hallöchen.
Ja, Cedric, willst du dich zuerst mal so ein bisschen vorstellen, deine Seite, was du so machst, wo du so unterwegs bist?
Ja, also ich bin hauptsächlich im Freizeitparksektor unterwegs, wie natürlich dieser Podcast dementsprechend auch schon mitteilt. In vielen Freizeitparks, ganz deutschlandweit eigentlich, auch europaweit, sprich Belgien, Holland oder auch eben Frankreich mit dem Disneyland Paris. Mein Homepark zum Beispiel ist der Moviepark Germany. Da habe ich auch eine Jahreskarte für, bin da sehr oft, auch auf Presseevents etc. Habe einen eigenen Instagram-Account, freizeitpark-journey, einen eigenen Blog, freizeitpark-journey.de, sowie TikTok und YouTube, das mache ich aber eher so nebenbei. Und ansonsten zu meiner Person, bin 21 Jahre, mache eine Ausbildung noch, die ab nächsten Monat abgeschlossen ist, und ansonsten Freizeitparks.
Ja, wunderbar. Und bevor wir gleich auf unser Hauptthema, wie gesagt, Disneyland versus Europa-Park kommen, haben wir noch ein paar News auf dem Plan stehen, auch um den rund um den Moviepark. Ist ja natürlich auch unser Homepark sozusagen. Pascal, willst du mal starten, was wir im Moment so in der Pipeline haben?
Ja, kann ich gerne machen. Was ja wahrscheinlich schon einige mitbekommen haben, dass der Moviepark seinen Candy Shop umbaut in so einen American Diner Style. Hat man ja die letzten Tage auch gesehen, dass da fleißig gebaut worden ist, beziehungsweise heute gab es auch nochmal eine Pressemeldung vom Moviepark, dass auch die Character zurückkommen und der Candy Shop dann auch zum Start der Saisonferien öffnen soll. Habe ich mitbekommen.
Ja, genau, die Character ab 29.06. Ich glaube, da gehen noch die Sommerferien los. Dann wäre das wahrscheinlich auch der Termin für den Candy Shop, denke ich mal.
Ja, richtig, denke ich mal, irgendwie so um den Dreh.
Und der Park ist in den Sommerferien bis 19 Uhr geöffnet.
Richtig, genau, wurde ja in der Pressemeldung auch nochmal erwähnt, dass das Ganze dann ein bisschen länger geöffnet ist.
Ja gut, letzte Saison war es ja bis 20 Uhr, aber durch Corona, denke ich mal, lohnt sich das dann nicht, ne, bis 20 Uhr offen zu lassen, bei Begrenzung der Besucherzahlen.
Ja, ich denke mal, wenn die Besuchergrenzen oder Kapazität generell runtergeschraubt ist, macht es natürlich Sinn, nicht so lange dann zu öffnen, weil man kommt in einer geringeren Zeit ja an mehr Attraktionen dann ran.
Ja, und Cedric, hast du mitbekommen, was heute im Moviepark los ist mit dieser Night of Lights?
Ja, da hat der Moviepark eine kleine Story zugemacht. Mehr habe ich davon jetzt aber auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß, was das Ganze halt auf sich hat. Es geht sich darum, eben, dass verschiedene Veranstalter, unter anderem auch der Moviepark, heute Nacht eben den gesamten Moviepark in Rot erstrahlen lässt, beziehungsweise eben den Tower, um zu signalisieren, so Politik, uns geht es immer noch durch Corona nicht so gut, warum reagiert ihr nicht mal auf uns? Und das wollen die eben, also da wollen die Veranstalter eben ein Zeichen mitsetzen.
Und du, Pascal, du wolltest gleich nochmal einen Abstecher nach der Aufzeichnung dorthin machen, ne?
Genau, wenn es dunkel ist, dann gibt's da nochmal ein Foto bei uns auf MPFun zu sehen, wie das Ganze dann aussieht, beziehungsweise wenn es dunkler ist. Wobei, wir sind gestern nochmal eine Runde um den Park gelaufen, also bis 11 Uhr ist es ja noch hell. Oder fast taghell.
Oh, okay. Ja, also wenn ihr jetzt morgen auf MPFun ein Bild vom Tower seht in Rot, dann hat Pascal es geschafft, ein Foto zu schießen.
Dann bin ich die 5 Kilometer bis zum Park gekommen.
Ja, du wohnst ja direkt die Ecke rum. Ja, dann haben wir auf unserer Webseite homepark-podcast.de eine Umfrage der Woche eingerichtet. Und zwar passend zum Thema, wer ist denn eure Nummer 1 in Europa? Entweder Europa-Park oder das Disneyland Paris. Und da könnt ihr abstimmen und wir freuen uns auf eure Stimmen. stimmen und ich würde sagen, jetzt können wir mal mit unserem Hauptthema auch endlich starten. Cedric, was macht für dich denn eigentlich so das Disneyland Paris aus, so dass du sagst, das ist meine Nummer 1 in Europa?
Ja, wie soll ich das jetzt beantworten? Direkt die schwierigste Frage, sage ich mal zuerst, ne?
Ja, genau.
Es sind halt viele Faktoren, die für mich das Disneyland tatsächlich als den Park schlechthin machen. Der Europapark selber bezeichnet sich ja als den besten Freizeitpark der Welt. Bin ich jetzt nicht der Meinung, weil ich eben finde, dass das Disneyland einfach viel mehr Magie versprühen kann und halt auch wirklich, wenn man dort ist, kann man wirklich vom Alltag abschalten, mehr als im Europapark, meiner Meinung nach.
An welchen Ecken machst du das fest, so abschalten zu können im Disneyland?
Ja, das ist halt so, man geht quasi auf das Disneyland alleine schon zu vom Parkplatz aus und man sieht dann eben das Disneyland Hotel, die verschiedenen anderen Hotels, eventuell das Disney Village mit dem See. Und wenn man dann auch im Disneyland ist, sieht man direkt das Schloss. Man ist so von jetzt auf gleich, zack, in einer neuen Welt.
Ja, Pascal sieht das, glaube ich, komplett anders, ne? Wobei, man kann ja, glaube ich, die Gegenseite gar nicht so richtig verstehen, weil, Pascal, du warst noch nie im Disneyland und Cedric, du warst noch nie im Europapark, oder?
Ich war bis jetzt nur ein einziges Mal im Europapark.
Ah, okay.
Werde aber dieses Mal ein zweites Mal natürlich hinfahren und Rolantica mitnehmen.
Okay, aber Pascal, du warst nur... Du warst noch nicht im Disneyland, ne?
Nee, tatsächlich war ich noch nicht. Habe ich mir aber mal vorgenommen, mir das Ganze da auch anzuschauen. Aber ich muss aktuell gestehen, dass ich mit dem Europapark so sehr zufrieden bin und jetzt schon bis 2022. Ich habe jetzt vor einer Woche mit den Hotels schon die Reservierung für 2022 gemacht. Also bin ich aktuell mehr auf den Europapark fixiert, muss ich tatsächlich gestehen.
Aber und eine Woche Disneyland geht immer.
Kommt ja auch eine auf den Woche Preis direkt. Da kommt aber ein bisschen auch auf den Preis an. Ja, also wenn ich jetzt mal an den Europapark denke, was mich da schon 2 Nächte in den Hotels von den Kosten, plus dann jeden Abend da essen gehen, da bist du locker so 700, 800 Euro bestimmt los, je nachdem, was man dann natürlich noch essen will. Ne?
Da ist das Disneyland, wenn man es richtig macht, viel günstiger mit.
Auch wenn du
direkt also muss ich im Park auch isst?
Wenn du im Park selber isst, wird es natürlich schwierig, klar. Aber auch da gibt es ein paar Tricks. Ich hatte zum Beispiel 2018, meine ich, war das eine ganze Woche in Paris verbracht mit dem Disneyland, jeden Tag dorthin fahren und halt mit Airbnb, eigenes Essen dann eben selber gekocht jeden Abend und das war dann eigentlich relativ günstig mit so knapp 300 Euro pro Person.
Ja, okay, das kann man natürlich machen, wobei für mich gehört zu so einem, also zumindest beim Europapark ist es so, gehören für mich die Hotels mit zu dem Erlebnis dazu. Also mir würde es jetzt nicht in den Sinn kommen, dass ich da irgendwie in eine Ferienwohnung oder in so ein Airbnb mich einmiete. Also da, finde ich, müssen schon immer die Hotels sein, da man halt so ein absolutes 360-Grad-Erlebnis im Prinzip hat. Man geht aus dem Park raus, ist dann direkt in einem Parkhotel drin. So setzt sich das Erlebnis halt auch noch nach Parkschluss fort, finde ich.
Definitiv, da stimme ich dir zu. Nur hat mir bis jetzt immer die Initiative gefehlt, für ein Wochenende im Disneyland Hotel knapp 2000 Euro auszugeben.
Gut, das ist also warst du noch nie in einem Disney Hotel? Hast du bisher immer außerhalb dann geschlafen?
Genau, ich schlafe tatsächlich bis jetzt immer nur außerhalb der Hotels, weil die echt richtig teuer sind, meiner Meinung nach. Vor allem das Disneyland Hotel direkt am Park. Das ist zwar mega schön und hat auch wirklich einen richtig guten Geruch, finde ich. Das kann man ja sogar kaufen, das Parfüm, was dort versprüht wird. Und ich schlafe immer im B&B-Hotel, was halt direkt in der Nähe ist, auch mit einem kostenlosen Shuttle zu erreichen ist. Und das ist um Welten günstiger, wenn man es schon relativ lange vorher bucht, im Gegensatz eben zu den eigenen Parkhotels.
Okay, wobei das Disneyland muss nicht immer teuer sein. Also 2018, 2019, beide Jahre, habe ich mit meiner Frau, meinen beiden Kindern 679 Euro für 5 Tage im Santa Fe bezahlt, mit Halbpension Standard. Also das geht, denke ich mal.
Wir reden ja auch vom Disneyland Hotel selber. Es gibt ja verschiedene Hotels eben in der Anlage, das ist ja gerade schon erwähnt, das Santa Fe zum Beispiel. Und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach bietet eben das Newport Bay Club, was ja jetzt auch zur Eröffnung vom Disneyland direkt mit öffnet.
Ja, genau. Das haben wir noch ganz vergessen, eben zu sagen. Am, lass mich nicht lügen, am 15. Juli öffnet. 15.
Juli.
Ja, genau. Disney Village öffnet, die beiden Parks und Newport Bay Club, wie du gerade schon sagtest, ja.
Genau, richtig.
Warum öffnen die anderen Hotels noch nicht, weißt du das? Einfach wegen der Auslastung?
Die nach und nach öffnen und halt eben wahrscheinlich durch die Hygienemaßnahmen.
Okay.
Weil die mal sehen wollen, wie viele Gäste überhaupt anreisen. So würde ich jetzt mir das Ganze vorstellen.
Ja. Zum Hotel Santa Fe nochmal kann ich sagen, klar, man hat in einem Disney-Hotel geschlafen, aber ganz ehrliche Meinung von mir, so wirklichen Zauber versprüht das Hotel Santa Fe jetzt nicht. Also die Zimmer sind in Ordnung, alles gut, auch das Essen ist top dort und Rezeption, alle freundlich, alles gut. Nur so von der Außenanlage, finde ich, sieht es so ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Ich weiß nicht, bist du schon mal draußen in diesen Hotelanlagen dann mal einen Ausflug hingemacht?
Nur im Disneyland Hotel selber bin ich schon ein bisschen rumgelaufen und das Santa Fe, da fahre ich halt mit dem Auto hauptsächlich dran vorbei. Von außen okay. Finde ich das eigentlich ganz schick, aber von innen kenne ich die Anlage jetzt nicht.
Ja, von innen finde ich sogar ganz gut. Das sind ja mehrere Häuser sozusagen. Es ist ja kein hoher Hotelblock, sondern eher so verteilt, so eine Anlage. Nee, ich meine so, ja, die Wege, so das Gelände, also draußen, das finde ich jetzt, versprüht jetzt nicht so viel Charme. Aber natürlich so Newport Bay Club, da ist man dann schon wieder in einer anderen Liga, ne?
Definitiv, aber wie gesagt, da finde ich halt das Preis-Leistungs-Verhältnis eben meiner Meinung nach am besten.
Was zahlst du?
So ein bisschen Disney-Magie, relativ günstig.
Was war so dein längster Trip ins Disneyland?
Tatsächlich die eine Woche von 2018.
Ah, okay. Und ich weiß nicht, hattest du es eben schon gesagt, wie viel zahlt man dann, wenn man außerhalb wohnt? So für so eine Woche?
Also für eine Woche im Airbnb zum Beispiel haben wir jetzt knapp 300 Euro damals pro Person gezahlt. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben halt eine Jahreskarte. Ah. Dementsprechend verfällt dadurch eben der Eintritt. Aber so war halt das Geld quasi, also die 300 Euro waren einmal für die Unterkunft, dann das Essen und die Zugfahrt, die man ja auch bezahlen muss von dem Ort, wo wir eben gewohnt haben, bis eben zum Disneyland.
Okay.
Und Verpflegung im Park auch noch. Da hatten wir ein Frühstücksbuffet mit 35 Euro pro Person. Ja.
Ah, okay. Und Pascal, du bist ja in den Europa-Park-Hotels immer zu Gast. Das ist schon, sind alle irgendwie auf einer Ebene so. Da gibt's nicht ein schlechteres, ein besseres oder wie ist das da?
Also der Europapark hat ja mehrere Hotels, mittlerweile ja 6 Stück. Da ist ja jetzt im letzten Jahr das Hotel Kronasar dazugekommen, wobei das ja primär mehr zur Wasserwelt gehört, also so der Wasserwelt Rolantica. Aber ansonsten, also in meinen Augen sind die beiden Flagship-Hotels, die der Europapark so vorzuweisen hat, halt das Kronasar und das Belrock, sind ja so beides mit die neuesten Hotels. Ansonsten gibt's ja auch noch das Colosseo, El Andalus und das Santa Isabel. Die sind natürlich auch auf dem Level her gleich, beziehungsweise El Andalus und das Castillo sind keine Superior Hotels. Also die sind, in welcher Klassifizierung auch immer, haben sie irgendwo einen Teil, was die anderen nicht haben oder was die anderen schon haben. Aber ansonsten sind die alle so auf einer Augenhöhe.
Okay. Ja, wir haben ja jetzt auch gebucht, ne? Du hast mich ja überredet. Was heißt überredet? Ich habe es gerne gemacht. Also ich war noch nie im Europapark und beziehungsweise einmal als Kind, aber da habe ich keinerlei Erinnerung mehr dran. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann zuerst ins Belrock und dann ins Kronasar, ne?
Genau, richtig. Gebucht. Für jeweils eine Nacht und dann wechseln wir ja das Hotel einmal rüber, also vom Belrock dann ins Kronasar, da das ja vorteilhaft ist, wenn man dann in die Wasserwelt möchte. Weil da kannst du dann über die Brücke in den Park rein.
Ja, den dritten Tag machen wir dann sehr wahrscheinlich Rolantica.
Oder wahrscheinlich, weil die Tickets sind ja jetzt mitgebucht für den Tag, schon fertig datiert.
Ja. Ja, okay. Dann machen wir das so. Ja. hab ja jetzt keine andere Wahl mehr, ne?
Ja, wobei, man kann ja bis 3 Tage vor Anreise stornieren. Also das muss ich ja sagen, ist ja sehr kulant. Wenn man jetzt mal mit dem Phantasialand vergleicht, da muss man ja spätestens 21 Tage vor Anreise, kann man da kostenfrei stornieren. Das geht beim Europapark bis 3 Tage vorher. Und man kriegt das ganze Geld zurück, falls man schon bezahlt hat.
Ich glaube, beim Disneyland staffelt sich das irgendwie, ja, die Prozentzahlen je nach Zeit, die davor noch da ist, bekommt man immer weniger Prozente bei Stornierung dann zurück, ne?
Da kann ich nicht wirklich viel zu sagen, weil ich halt selber da nie wirklich übernachte. Nur bei dem B&B-Hotel zum Beispiel ist das auch ganz angenehm. Da kann man bis zu 24 Stunden vor Anreise eben kostenlos stornieren.
Okay, wie weit ist es von da aus dann bis zum Disneyland Paris von diesem Hotel?
Mit dem Auto ungefähr 5 Minuten.
Mhm.
Mit dem Shuttlebus etwas länger, weil der auch noch alle anderen Hotels, die auch daneben sind, eben abklappt.
Ah, okay. Ja, was ist denn so dein Lieblingsort so im Disneyland? Oder was sagst du, deswegen fahre ich lieber ins Disneyland als den Europapark? Oder warum würdest du dich immer wieder fürs Disneyland entscheiden anstatt der Europapark?
Ich muss ja sagen, ich lebe halt relativ zentral von beiden Parks. Also sowohl Europapark als auch Disneyland sind mit dem Auto ungefähr 5 bis 6 Stunden von mir entfernt. Ich würde trotzdem lieber immer ins Disneyland fahren, einfach aufgrund dessen, dass dort halt für mich mehr Magie ist, vom Alltag eben weggehend und man die verdammten geilen Shows, sage ich mal, hat, die dort sind. Das ist halt so auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich kenne die Shows im Europapark jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Pascal mir dazu was erzählen kann, aber die Shows im Disneyland, vor allem das Feuerwerk abends, das ist halt schon eine andere Liga, würde ich sagen.
Also zu Wobei, den Shows. Ja, sag du ruhig zuerst.
Ja, okay. Also zu den Shows kann ich schon mal so vorweg sagen, ich bin nicht so der große Showtyp. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bis jetzt im Europapark einmal die Eisshow gesehen und dann war es das ehrlich gesagt auch. Weil ansonsten bevorzuge ich dann lieber so die Attraktionen wie das Voletarium. Oder ansonsten, wenn es mir im Park gar nicht mehr gefällt, gehe ich in die Hotels zurück, weil da ja im Prinzip Pools sind, da gibt's ein Fitnessstudio, Sauna, also da wirst du dann auch den ganzen Tag beschäftigt.
Ja, im Disneyland ist mir so aufgefallen, früher war alles besser. Nein, früher waren mehr Shows irgendwie. Also jetzt ist nur noch irgendwie Mickey und der Zauberer. Und der ist sogar, die Show ist sogar im Studiopark und nicht im Haupt-Disneyland-Park. Klar, das Feuerwerk, Disney's Illumination ist natürlich immer toll abends, aber ansonsten vielleicht noch ein bisschen Character vorm Schloss auf dieser Bühne. Aber ich meine, ich war ja auch in meiner Kindheit 2-mal im Disneyland Paris, da waren mehr Bühnen offen, wo dann wirklich ganz viele Shows stattgefunden haben, oder täusche ich mich da?
Also mittlerweile ist es so, ich kann ja jetzt nur vom letzten Jahr reden, dieses Jahr ist es ja relativ schwer, aber letztes Jahr gab es halt Mickey und der Zauberer, was ich persönlich einer der besten Shows fand, einfach weil es richtig gut war. Und ja, dann gibt es halt, wie gesagt, das Feuerwerk, dann gibt es noch die Parade, zwischendurch, je nachdem, welche Season es eben ist. Es gibt ja verschiedene Seasons im Disneyland, wie zum Beispiel die Superhelden oder die Eiskönigin oder das König der Löwen und Dschungelfestival. Mhm. Zu diesen Seasons gibt es dann auch nochmal jeweils kleinere Paraden. Mittags gibt es dann immer die große Parade, die finden nur einmal statt. Die anderen Paraden die finden mehrmals täglich statt, so 5-mal ungefähr. Und zum König der Löwen und Dschungelfestival zum Beispiel, ist es tatsächlich ganz gut geregelt, finde ich, dass da wirklich viele Shows sind. Einmal die kleinen Paraden, dann die mittlere Parade ist trotzdem noch. Dann kann man zum Beispiel mit Timon und Pumba tanzen oder auch generell das König der Löwen Show. Ja.
Ja, und wie ist das im Europapark? Da gibt's, glaube ich, auch wie im Phantasialand eine Eislaufshow oder sowas, ne? Und was noch?
Dann gibt's noch eine Parade. Und dann muss ich ehrlich gesagt gestehen, es gibt noch das Europapark Theatro. Ich glaube, das ist nochmal eine Artistikshow. Aber dann bin ich auch, was meines Wissens an Shows da läuft, schon raus. Weil bei Parkshows, ich gucke sie mir mal an, wenn einem danach ist, aber so nach dem Motto bin ich eher so der Attraktionstyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann fahre ich lieber noch ein paar Runden Achterbahn oder so. Also showtechnisch bin ich da nicht so ganz auf dem neuesten Stand, aber das ist egal, welcher Park, Europa-Park, Movie-Park, Phantasialand, da bin ich jetzt nicht so der große Kenner drin.
Nicht? Ich habe gedacht, du hättest am Wochenende im Moviepark ganz aufmerksam den Straßenshows gefolgt. Aber so kann man sich täuschen.
Die haben ja zusammen sehr gespannt geguckt, ne?
Ja, genau. Aber schnell Thema wechseln. Ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Ja, du lachst. Ich rede mich wirklich um Kopf und Kragen. Attraktionen sprachst du an gerade. Ich würde mal, ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, so die richtigen Thrill-Rides hat eher der Europa-Park, oder?
Also von den Thrill-Rides, also ich weiß ja nicht, was in Disneyland an Attraktionen steht, aber von den Thrill-Attraktionen hat ja der Europa-Park, oder was mit auch die Silhouette des Parks ja sehr prägt, ist ja der Eurosat Kankan Coaster mit dieser runden Kugel, die ja damals noch der Franz Mack, beziehungsweise diese Eurosat war es ja vorher mal, entworfen und hergestellt hat. Und die Silverstar ist ja eine der, ich glaube sogar mittlerweile die höchste Achterbahn in Deutschland. Also zumindest in Deutschland auf jeden Fall. 74 Meter hoch oder so. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Blue Fire. Also man kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten mit den Achterbahnen, sage ich mal so.
Ja, was gibt's im Disneyland, Cedric? Big Thunder Mountain, Space Mountain, was noch?
Genau, an Thrill-Attraktionen gibt's da tatsächlich relativ wenig, obwohl ich halt sagen muss, drei Achterbahnen sind so die Haupt-Thrill-Rides, die es dort gibt. Eben, wie du schon sagtest, Big Thunder Mountain, dann halt Space Mountain, jetzt weiß ich gerade nicht mehr selber, wie die Attraktion heißt, ja?
Meinst du Indiana Jones in the Temple of Peril?
Ja, einmal das und eben das, was in der Kugel ist, was halt Star Wars-mäßig jetzt gemacht wurde.
Hyperspace Mountain, glaube ich, ne? Heißt es jetzt.
Ja, genau, richtig. Ja, Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain und eben Indiana Jones, das sind so die Haupt-Thrill-Rides. Im Hauptpark, in den Studios selber, ist es dann eben Crush Coaster und Tower of Terror.
Und vorher noch Rock'n'Roller Coaster, ne? Aber den gibt's ja jetzt leider nicht mehr.
Genau.
Oder beziehungsweise der wird umthematisiert, oder?
Der wird umthematisiert im Thema eben von Marvel, da die Studios hauptsächlich zum Marvel-Bereich werden und zum Eiskönigin-Bereich.
Aber das Grundgerüst der Achterbahn bleibt gleich, oder wie sieht das aus?
Soweit ich Informationen habe, bleibt das gleich, nur eben das Thema soll sich verändern. Ich bin da mal ein bisschen gespannt. Dann, finde ich, ist eine sehr schöne Attraktion eigentlich auch weggegangen. Armageddon hieß die. Da ist man quasi in so einem Raumschiff dann gewesen mit Special Effects und so. Fand ich eigentlich ganz cool gemacht, vor allem für Kinder. Das wurde auch eben entfernt und wird durch eine Attraktion von Spider-Man ersetzt.
Und die Studio-Tour wird verkleinert, also dieses Studio-Tram-Tour, die ist ja jetzt auch geschlossen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Richtig, da wird jetzt eine Attraktion von Cars draus gemacht. Inwiefern die jetzt wie geändert wird, weiß ich leider nicht.
Okay, ja, bin ich mal gespannt. Also die bin ich auch gern gefahren, hier dieser Canyon, der da irgendwie ja, überflutet wird, es war schon eine schöne Attraktion, aber ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass dieser Bereich auch wieder öffnet und die Studio Tram Tour irgendwie verlegt wird von der Wegführung, um eben Platz für Cars zu machen oder so.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen wollen.
Ja, das stimmt. Ja, Big Thunder Mountain ist auch eine meiner Lieblingsbahnen. Wobei, ich habe manchmal das Gefühl, aber auch bei Indiana Jones, die rappeln teilweise auch richtig. Klar, ist ja auch eher so, ja, so eine Minenbahn, beides irgendwie, aber in Bandage stehen die manchem nicht nach, habe ich manchmal so das Gefühl. Als ich das letzte Mal gefahren bin.
Bandit ist auf jeden Fall sehr schlimm.
Ja, wobei, wenn du nicht auf der Achse sitzt, geht ja Bandit, ne?
Egal, wo du sitzt, finde ich, ist das eine sehr schlimme Bahn. Trotz des Retrackings finde ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man an der Bahn verändern kann, damit sie halt wieder besser wird. Vielleicht komplett neu machen, so wie im Heidepark, aber das wird, glaube ich, dann den Rahmen sprengen.
Ja, wahrscheinlich. Wobei, wir sind hier ja gestern noch gefahren und so schlimm fandest du die ja gar nicht, oder Florian?
Gestern irgendwie, also wir sind die vor einer Woche schon gefahren und da fand ich sie schlimm. Und dann bin ich sie gestern, sind wir die gestern ja zusammengefahren, gestern Abend kurz vor Parkschluss. Und da war es okay. Ich habe mir nicht wehgetan. Ich war noch an einem Stück. Also alles gut.
Ja. Vielleicht muss man die Bahn einfach immer öfters fahren, um dadurch
abgehärtet.
Ja. Wird das Ganze dann wieder im Rahmen.
Ja, da wird man abgehärtet, genau. Events, hast du ja eben schon im Disneyland dieses Piraten-Event und Prinzessinnen-Event angesprochen. Was gibt's denn da so im Europapark eigentlich?
Da haben die ja diese Sommernachtsparty, wo ich jetzt eben mitbekommen habe, kurz bevor wir die Sendung aufgenommen haben, dass sie dieses Jahr abgesagt worden ist. Aufgrund von Corona haben sie das leider ausfallen lassen. Ansonsten hat der Park da ja immer bis 0 Uhr geöffnet und dann gibt's auch noch Feuerwerk und Livebands und hast du nicht gesehen. Also da fahren die auch schon relativ große Sachen auf. Wobei in 4 Jahren wird der Park auch 50. Ich denke mal, da wird auch nochmal ein relativ großes Event anstehen. Oder mehrere Events, je nachdem. Weil das Phantasialand ist ja auch vor ein paar Jahren 50 geworden. Die haben ja auch 4 Tage sogar draus gemacht oder so. Da bin ich auch mal gespannt, was die da machen.
Und die haben doch auch dieses Halloween-Event, oder?
Richtig, aber das ist halt abgetrennt vom Park. Also klar, du hast zu Halloween, der Park ist dekoriert Halloween-technisch. Da stehen dann extrem viele Kürbisse und auch die ganzen Blumenbeete sind nach Halloween bepflanzt. Aber wenn man wirklich Halloween haben möchte, das wäre ja dann Traumatika, da muss man natürlich nochmal ein extra Ticket für buchen. Das liegt bei, was haben wir da letztes Jahr bezahlt? 35 Euro, meine ich. Dann kann man nochmal auf dieses Eventgelände. Wobei ich sagen muss, die Maces waren okay. Also die waren schon um einiges besser als in manch anderen Parks, muss ich sagen. Ansonsten aber das Ambiente, fand ich, war sehr stark auf Kommerz ausgelegt, muss ich sagen. Also da sind wirklich so viele Leute mit Einkaufswägen durch die Schlangen gefahren und wollten einem da was verkaufen. Das hat mir da wirklich echt nicht gefallen. Also die Attraktionen an sich waren okay, aber das Ganze drumherum, muss ich tatsächlich sagen, das macht der Moviepark deutlich besser.
Warum machen die das nicht im Park, dieses Event? Wollen die das nicht? Haben die da mal irgendwie was zu gesagt oder zu dem Konzept?
Also bis jetzt, also so wie ich es mitbekommen habe, wird kein Platz mehr sein im Park, um dann noch zusätzliche Attraktionen aufzubauen. Weil das ganze Traumatika findet auf dem Eventgelände des Europaparks statt. Im Sommer wird er jetzt zum Beispiel immer wieder sonntags aufgezeichnet, was man ja sonntags dann immer im ersten sehen kann. Und zu Halloween finden da halt auch die Traumatika-Abende statt. Warum das Ganze nicht mit in den Park gelegt wird, kann ich mir so nicht erklären. Klar, man macht mit dem Event immer natürlich nochmal extra Geld, da man da ja auch noch Shockstar-Pässe und VIP-Pässe und was man da alles kaufen kann. Also da kann man auch nochmal gut Geld loswerden.
Gut, vom Platz her weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich meine, die haben ja eine Eisshow, die haben ja eine Tribüne. Im Moviepark wird ja auch oft mal so eine Maze unter eine Tribüne von der Stuntshow oder vom Studio 7 gebaut. Das könnte man da ja auch machen. Könnte. Klar.
Man weiß nur natürlich nicht, wie die Gegebenheiten dann vor Ort sind. Die haben ja jetzt mittlerweile die Snorri-Touren, haben sie ja in den Keller von Skandinavien verfrachtet. Also ich denke, da läuft auch schon größtenteils unterirdisch einiges auch an Infrastruktur vom Park her.
Wie sieht das im Disneyland aus, Cedric, mit Halloween? Die feiern das ja auch, aber nicht so mit Mazes, oder?
Genau, richtig. Also im Disneyland gibt es hauptsächlich eben so Halloween-Partys, nenne ich das jetzt mal. Bis jetzt war es immer am 31. August ausschließlich. Das soll aber eventuell nach Corona irgendwann geändert werden, dass es dann auf 3 Tage oder 4 Tage eventuell ausgelagert wird, weil die halt gemerkt haben, dass der Andrang doch relativ groß ist. aber mit Maces machen die da eher weniger, sondern die setzen dann wirklich auf das Party-Feeling und auf die Charakter, die dann in verschiedenen Kostümen ja zu erreichen sind.
Ja, das ist aber scheinbar im Disneyland halt wirklich so, dass vieles über die Marke natürlich Disney transportiert wird. Ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, vielleicht haben die nicht die besten Thrill-Attraktionen, aber ja, die Mickey Mouse macht es dann wieder wett, sozusagen, jetzt überspitzt gesagt, oder liege ich da falsch? Also natürlich, die besten Achterbahnen stehen da nicht, ne?
Nee, definitiv nicht. Also die besten Achterbahnen würde ich auch meinen, dass die im Europapark stehen, bis auf Kernan, der steht im Hansapark. Aber im Disneyland ist es halt wirklich so, dass man von klein auf mit der Marke Disney in Kontakt kommt und auch die Ältesten mit der Marke was zu tun haben und dementsprechend, ja, kann man da hingehen, ob groß oder klein, und hat da wirklich ein sehr breit gefächertes Spektrum. Und dadurch, dass eben die Marke Disney relativ, sag ich mal, breit gefächert ist und auch für die jüngere Zielgruppe interessant sein soll, werden da weniger Maces gemacht, beziehungsweise gar keine, zum Beispiel an Halloween, um halt auch diese Marke wirklich jugendfreundlich zu halten.
Mhm. Ja, und man macht ja vor allen Dingen auch, sag ich jetzt mal so aus meiner Sicht, lieber ein Foto mit Mickey Mouse als mit Ed Euromaus, oder Pascal? Mit wem machst du lieber ein Foto?
Ich muss sagen, ich habe auch noch nie ein Foto mit der Ed Euromaus gemacht, wobei ich sagen würde, wenn ich ein Foto in einem Freizeitpark machen würde im Europapark, dann wäre es eher mit der Familie Mack als mit dem Maskottchen vom Park selber.
Ja, das haben wir schon gemerkt, beziehungsweise ich in den letzten Wochen.
Ja, auf den Tag warte ich ja noch, dass ich hier den Roland, Michael oder Thomas oder wen auch immer mal im Park treffe, wobei... wenn ich das jetzt immer so erwähnen darf, ich habe ja den Vlog von Sarah und Sebastian ja gesehen und die sind tatsächlich an der Miriam-Mack vorbeigelaufen. Die hätte ich natürlich direkt auch angesprochen, aber die haben es halt nicht mitbekommen. Aber ich habe es denen dann gesagt, dass wir dran vorbeigelaufen sind.
Nur nochmal zur Erklärung für diejenigen, Sarah und Sebastian sind unsere Kollegen von MPFAN. Nur, dass ja, die stimmt. Leute auch wissen, wer gemeint ist, ne?
Ja, stimmt, da hätte ich ja nochmal erwähnen können.
Alles gut, deswegen habe ich das getan. Ja, Piraten in Batavia macht bald wieder auf, ne?
Genau, am 28. Wir fahren
das dann.
Genau, am 28. Juli ist es soweit. Ich habe ja eben noch mal ein paar Bilder geschickt. Die hat ja Michael Mack ja auch auf Twitter veröffentlicht. Also das, was man da gesehen hat, war schon echt beeindruckend. Also ich bin wirklich gespannt. Ja. Ich bin's davor ja auch noch nicht gefahren. Also für mich wird's dann die allererste Fahrt Piraten in Batavia sein. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also die Ansprüche sind auf jeden Fall hoch.
Ich freue mich auch schon, die Bahn zu fahren. Ich bin noch nicht im alten Zustand, bevor's abgebrannt ist, gefahren. Aber sieht schon richtig gut aus, was die da machen. Also ja. Das ist ja auch die Frage. Pirates of the Caribbean oder Piraten in Batavia? Wer hat da von wem eigentlich abgeguckt?
Schwierig, würde ich sagen.
Tja.
Was war zuerst da?
Ich denke mal, die inspirieren sich gegenseitig, würde ich mal sagen.
Also ich würde tatsächlich jetzt einfach mal grob behaupten, dass das Disneyland zuerst war. Jetzt nicht das Disneyland in Paris, sondern wirklich das Disneyland. Weil die ja auch vor den Filmen, also Fluch der Karibik, bevor überhaupt diese Filme existierend haben, stand die Bahn ja auch schon.
Ja, das stimmt. Das in Anaheim in Kalifornien.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange, Piraten in Batavia schon existiert. Keine Ahnung, bin die Bahn selber noch nie gefahren. Aber ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass Pirates of the Caribbean früher existierte in Anaheim.
Ja, denke ich auch. Auch wenn der Europapark bald 50 wird, sagtest du, Pascal, glaube ich trotzdem, dass Disneyland in Anaheim ist älter als 50. Doch, auf jeden Fall.
Also die sind jetzt in ihre 46. Saison gestartet. Wird man auch immer dran erinnert, wenn der Euro-Tower nach oben fährt, steht immer unten drunter, herzlich willkommen zur 46. Saison oder nächstes Jahr dann zur 47.
Ja, was ich noch fragen wollte, im Europapark, gibt's da denn Meet and Greet, haben die noch mehr Charakter als diese Ad-Euro-Maus oder hat die irgendwie einen festen Punkt, wo man die treffen kann?
Also die haben ja auch noch Ad-Euro-Maus und dann haben die ja noch Böckli. Ich komme jetzt auf die anderen Namen nicht drauf. Also die haben noch ein paar mehr Maskottchen. Also ich sehe die primär, also die laufen auch immer durch den Park, aber ich sehe die primär meistens immer auf Paradewagen, wenn die dann ihre Parade durch den Park haben. Da sieht man die häufiger, okay. Aber so richtig feste Punkte wüsste ich jetzt nicht, dass die haben.
Wobei das weil, ich spreche das an, weil Cedric, du wirst vielleicht dann noch mehr zu sagen können. Früher war es ja auch eher so, dass die Disney-Figuren durch den Park frei rumgelaufen sind. Irgendwann ist das Disneyland Paris aber dazu übergegangen, feste Punkte, feste Fotopoints zu installieren. Und ich meine, das gab auch mal eine Zeit lang Diskussion, oder? Dass die nicht mehr frei rumlaufen.
Dass die frei rumlaufen, kenne ich persönlich jetzt nicht. So lange bin ich jetzt noch kein Disney-Fanatiker, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie das halt aus einem triftigen Grund eben gemacht haben, für die Sicherheit der Mitarbeiter, die eben unter diesen Charaktern stecken.
Mhm. Ja, das kann gut sein. Ja, es ist halt so, manchmal bleiben sie auch stehen, ne? Also hier, Captain Hook ist mal an mir vorbeigelaufen, habe ich schnell ein Selfie gemacht, ne? Aber die sind dann halt immer auf dem Sprung zum richtigen Fotopoint. Aber die würden jetzt niemals...
Entweder halt eben zum richtigen Fotopoint oder eben wieder zurück, um dann eventuell ins nächste Kostüm zu schlüpfen.
Mhm. Was ich auch mal mitbekommen habe, ist, da stand ich am... Hier am Geisterhaus Phantom Manor und da war noch die Mickey mit diesem Zylinder letztes Jahr, 2019. Und ich meine, die Mickey ist nach hinten gegangen und die gleiche Mickey, aber halt im Zweitkostüm sozusagen. Also ich denke nicht, dass ein Mitarbeiter unter diese Mickey geschlüpft ist, sondern dass hinten einfach dann die zweite, die gleich aussieht, parat stand. Irgendwie an irgendeinem Detail habe ich das festgemacht. Also ich denke mal, da wird auch manchmal dann noch getrickst, ne? Nur so am Rande.
Und das auf jeden Fall. Also die Charakter im Disneyland werden sehr wahrscheinlich so wie im Moviepark nur eine halbe Stunde draußen sein. Dann einmal kurz nach hinten gehen, das Kostüm halt ausziehen, sich einmal wieder frisch machen. Und dann geht eine andere Person in ein zweites Kostüm, eben wegen Hygienegründen, und kommt dann direkt wieder raus, damit quasi permanent Mickey Mouse zum Beispiel zur Verfügung steht. Zumindest ist das so im Moviepark, da ich 2 Jahre lang als Charakter dort gearbeitet habe.
Ach, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja eine nette Info. Ja.
Ja, das ist interessant.
Darfst du verraten, welche Figuren...
Kollegen im Disneyland Paris habe, die Charakter sind, kenne ich das Verfahren da halt auch so ein bisschen.
Also du darfst wahrscheinlich nicht verraten, unter welchen Figuren genau du gesteckt hast, oder kannst du das einfach so raushauen jetzt hier bei uns?
Das kann ich einfach so sagen, das ist jetzt kein Thema. Finde ich nur immer so ein bisschen peinlich, sage ich mal, weil ich unter anderem auch Dora gespielt habe.
Ja.
Und deswegen, das finden viele halt witzig, so ein Kerl unter Dora.
Mhm.
Ist jetzt nicht so typisch, aber da ich halt eine gute Größe dafür hatte. Aber hauptsächlich habe ich Patrick gemacht, zumindest immer zu Beginn des Parks. Oder aber auch die Turtles habe ich sehr gerne gemacht.
Ah, okay. Ja, vielleicht haben wir schon mal ein Foto miteinander gemacht und ich weiß es gar nicht.
Das kann natürlich sein, das weiß ich auch nicht, weil ich meistens unter den Charakter nichts gesehen habe, da ich eine Brille trage und im Kostüm keine Brille erlaubt ist.
Ah, okay. Hast du denn auch dann die Nick Character Show mitgetanzt oder nicht?
Ja.
Ah, okay.
Dazu ist zu erwähnen, dass ich mich auf die Stelle beworben habe, als ich im Fachabitur war. Und es stand in keiner Stellenanzeige drinne, dass ich tanzen muss.
Okay.
Man muss auch dazu sagen, dass zu Warner Brother Zeiten 2 verschiedene Arten von Character gab. Einmal die Show-Character und die Street-Character. Street war halt wirklich eben nur das Rumlaufen auf der Straße im Kostüm und das Show war wirklich dann nur für die ganzen Shows, die stattgefunden haben. Das ist jetzt quasi zusammengeworfen worden und man ist jetzt wirklich nur noch Character. Sowohl Street als auch Show wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, mir musste man erstmal die komplette Choreografie beibringen und das war schon relativ witzig, weil ich vorher nie getanzt habe.
Okay. Ja, und wie lange braucht man dann dafür?
Nochmal bitte?
Wie lange braucht man dann so dafür, diese Choreo einzustudieren?
Für die Choreo?
Ja.
Also wir hatten tatsächlich einen sehr guten Lehrer und dementsprechend ging das relativ flott. Ich habe glaube, also klar, ich kann die Choreo bis heute wieder auswendig, immer noch. Aber am Anfang, so 2-3 Wochen brauchte ich schon, damit ich sie wirklich perfekt konnte.
Okay. Pascal, du wolltest auch noch was sagen?
Ein YouTube-Video.
Bitte?
Du wolltest auch noch was sagen, haben wir gehört gerade.
Jo, also ich stelle mir das ja ziemlich schwierig vor, dann auch noch in so einem Kostüm zu tanzen.
Definitiv. Vor allem im Sommer.
Ja, das glaube ich.
Bei 30 Grad.
Da schwitzt man
es
bestimmt.
Es gibt tatsächlich
gut.
Auch ein YouTube-Video von mir, wo ich in Dora tanze. Das war die Premieren-Show von der Nick Character Show, die ja 2000, das muss ich selber belegen, 16 oder 17 nochmal aufgefrischt wurde. Davon gibt es auch ein YouTube-Video. Das möchte ich aber jetzt nicht herauskramen. Da sieht man, wie ich in Dora tanze. Und man sieht, dass es ein Kerl ist an einer Stelle. Und man sieht, dass es ein Anfänger ist.
Okay. Schade, wir hätten es gerne in den Shownotes verlinkt, aber nein, Quatsch. Ja, welcher ist denn, um nochmal auf Disneyland Paris zurückzukommen, welcher ist denn dein Lieblingspark von den beiden? Eher der Disneyland Park oder die Studios?
Auch eine schwierige Frage. Ich finde, beide Parks haben etwas an sich. Ich liebe aber tatsächlich das Disneyland selber an sich, alleine wegen dem Schloss und auch dem Feuerwerk. Das sind so die zwei Hauptfaktoren. Von den Attraktionen her finde ich tatsächlich die Studios ein bisschen besser. Einfach aus dem Grund, weil da ein Tower steht und ich liebe Tower über alles. Und ich mag halt diese Attraktionen, die wirklich in der Thematisierung perfekt sind. Und da finde ich zum Beispiel Ratatouille mega gut gelungen. Mhm. Alleine der Themenbereich mit dem französischen Flair. Und die Attraktion dann, das passt einfach stimmig zusammen. Und natürlich gibt es auch da einen Thrill Ride, Crush Coaster, wobei ich den relativ wenig fahre oder halt nur zur Extrazeit, weil die Wartezeiten dort echt enorm sind.
Ja, Crush Coaster bin ich persönlich noch nicht gefahren, da war es mir immer zu voll irgendwie.
Ja, richtig. Das lohnt sich wirklich nur, wenn man zu der Extrazeit in den Park kann. Dann sollte man aber auch wirklich erst in die Studios, dort zu Crush Coaster. Dann kann man rüber in die in den normalen Park, um da zum Beispiel Peter Pan oder so zu fahren, weil da die Wartezeiten auch echt enorm sind. Und dann rennt man wieder rüber in die Studios, um dort Ratatouille zu fahren, weil die haben eigentlich eine sehr schnelle Abfertigung zu den Magic-Zeiten.
Woran liegt das, dass es bei Crush Coaster immer so voll ist? Oder beziehungsweise liegt das an der Abfertigung da oder was ist das Problem?
Ich würde sagen ja, weil selbst zu extra Zeit, wenn du da nicht schnell genug vor Ort bist, hast du auch das Problem, dass die Abfertigung echt schlecht ist und dann wird es auch sehr schnell sehr voll.
Okay. Und so dein Lieblingsthemenbereich im normalen Park?
Da finde ich tatsächlich der ganz normale Main Street Bereich.
Also Main Street.
Einfach der USA. Flair aus dem Amerikanischen mit dem Schloss zusammen, das ist halt einfach verdammt schön. Vor allem im Sommer einfach auf die Wiese daneben setzen und das Schloss angucken. Mehr braucht man nicht.
Also ich persönlich bin am liebsten im Adventureland, würde ich sagen. Also das ist so mein Lieblingsbereich. Pirates of the Caribbean liebe ich. Vielleicht werde ich auch Piraten in Batavia lieben. Mal gucken, ob es das übertreffen kann. Aber dieser Johnny Depp Animatronic, der ist natürlich am Ende schon richtig gut gemacht. Und auch die ganze Attraktion ist top. Also Pirates of the Caribbean.
Das stimmt.
Und dann, was gefällt mir noch? Ja, Big Thunder Mountain, auch wenn die ordentlich rattert. Besonders beim Hochfahren in den Lift, da rattert das Ding ja, boah. Aber trotzdem ist es eine tolle Attraktion, ne? Das muss so wahrscheinlich, ne? Aber die rattert halt trotzdem.
Weiß ich nicht, ob das so muss.
Ja, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Die rattert doch ordentlich.
Definitiv. Also ich finde, Big Thunder Mountain rattert wirklich, aber der Fahrspaß ist trotzdem gegeben und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die längste Bahn ist im Park. Doch. Ja, doch. Und also der Fahrspaß ist wirklich gegeben.
Ja, und es soll, glaube ich, auch die schönste Variante von Big Thunder Mountain auf der Welt sein, habe ich mal irgendwie gelesen. Manche gehen ja gar nicht irgendwie unter Wasser, unter der Erde durch irgendwie. Die sind anders aufgebaut in den anderen Parks von Disney, meine ich.
Da kann ich nichts zu sagen.
Ja, also meine ich gelesen zu haben. Ja, und Pascal, wie sieht's bei dir aus im Europapark? Wohin würdest du mich als erstes führen, wenn wir da im Oktober zusammen sind?
Also von den Attraktionen her würde ich sagen, ist es der Eurosat Kankan Coaster. Alleine schon von dem Lift her ist das ganz interessant, weil du fährst da nicht wie so ein klassischer Lift gerade nach oben, sondern du fährst in so einen Turm, der sich dann dreht, und du wirst dann irgendwann von diesem Turm, der da sich in der Mitte dreht, wird der Zug dann irgendwann eingehakt und dann so im Kreis nach oben gefahren. Und was auch eine extrem schöne Attraktion ist, die ich auch super gerne und sehr häufig fahre, ist das Voletarium. Findet man direkt am Eingang, also nicht am Hoteleingang, sondern an dem regulären Haupteingang des Europaparks. Ist auch eine wirklich echt klasse Attraktion, so aus Fahrt, den Düften und diesem Kino in Kombination. Ist wirklich klasse gemacht. Und ansonsten so den schönsten Themenbereich, muss ich sagen, ist für mich der französische Themenbereich. Alleine schon wegen dem Teich, der da in der Mitte ist, mit der Wassershow, die da viertelstündlich sogar ist, also relativ häufig, kann man sich auf jeden Fall häufiger und auch öfter anschauen, die Wassershow, da die ja immer mal wieder variiert, auch mit anderen Liedern, die dann da laufen. Also ist auf jeden Fall ganz schön gemacht.
Du sprachst gerade die Achterbahn an. Du sagtest, die Sitze sind da etwas großzügiger. Wir beide, können wir ja ganz offen sagen, haben ja manchmal ein bisschen Problemchen gehabt bei manchen Attraktionen, die zu fahren. Die Probleme hatte ich übrigens im Disneyland Paris nie. Space Mountain, Rock'n'Roll Roller Coaster, also die Bügel passten alle, auch wenn man ein bisschen mehr auf den Hüften hat. So, habe ja jetzt ein paar Kilo abgenommen, jetzt kann ich auch wieder alles so weit fahren, ne? Alle schön Achterbahn. Trotzdem ist es ja so, manche Sitze sind großzügiger so und manche nicht. Und du sagst, im Europapark wäre das gar kein Problem. Zum Beispiel bei Star Trek muss man ja manchmal nachdrücken. Und im Europapark, obwohl es Mack ist, muss man nicht nachdrücken, so, ne? Auch für kräftigere Leute.
Ja, richtig, du sprichst ja jetzt da schon direkt Star Trek an. Also da ist das wirklich so, auch aus eigener Erfahrung, je nach Sitz kann es sogar sein, dass man teilweise auch mit Nachdrücken nicht mehr fahren kann. Und bei der Blue Fire ist das so, also egal, wo ich mich hinsetze, es funktioniert immer. Man kann sogar noch ein bisschen Luft lassen. Also so generell alle Attraktionen sind auch für etwas besser gebaute Menschen auf jeden Fall fahrbar, ohne die Peinlichkeit da, dass man da aussteigen muss. Bei der Blue Fire gibt's sogar extra Sitze, die für, oder XXL-Sitze sind's. Die letzte Reihe, da können dann auch noch etwas oder noch etwas fülligere Menschen mitfahren. Also da ist auf jeden Fall auch an die etwas besser gebauten Menschen gedacht. So wie auch bei der Silverstone.
Aber meinst,
das ist dann die Reihe 5.
Aber du fährst jetzt auch die normale Reihe oder musst du in diese XL-Reihe gehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte sogar das Glück, im Europapark bei der Blue Fire ist es ja so, dass man da ja zugeteilt wird in die Reihen. Ich habe es sogar erste Mal jetzt letzte Woche geschafft, in die erste Reihe von der Blue Fire zu kommen. Und das ist schon echt cool gewesen. Wobei ich auch das Gefühl hatte, dass sie den Lounge nochmal nachjustiert haben. Der ist auf jeden Fall ein bisschen intensiver geworden. Vielleicht liegt's am Partnerwechsel bzw. Sponsorwechsel oder so, aber... Aber die Bahn an sich, muss man auch mal so sagen, das ist natürlich dann der Vorteil, da die Familie Mack ja auch Mack Rides führt, bauen die natürlich auch ihre eigenen Attraktionen. Die Bahn fährt immer noch butterweich, genauso wie der Kankan Coaster. Also alle Attraktionen, die von Mack kommen, fahren wirklich butterweich. Bis auf der Silverstar, der kommt ja von B&M, glaube ich, soweit ich weiß. Der rappelt ein bisschen, aber alle Attraktionen vom Europapark selber sind wirklich wie neu. Also die sind echt gut gewartet.
Aber Star Trek ist doch auch von Mack, oder? Du weißt wieder, worauf ich anspiele, oder?
Ich weiß, worauf du anspielst, ja. Star Trek ist auch von
Mack. Sag mal jetzt nichts zu, oder?
Ja, ich denke, jeder, der die Folge jetzt hier hört, ist ja selbst schon Star Trek gefahren. Solltet ihr auch Blue Fire mal gefahren sein, wisst ihr, was ich meine? Also es rappelt nicht so. Also Blue Fire fährt wirklich butterweich, man spürt da nichts und da rappelt auch nicht irgendein Blech oder so.
Was? Bei Star Trek rappelt ein Blech? Ach, ich glaube, wir sollten das Thema schnell wieder wechseln. So, Preise habe ich hier auch in meinen Notizen stehen. Was kostet so ein Ticket fürs Disneyland, wenn man beide Parks machen will?
Ja, da kostet es tatsächlich knapp 107 Euro pro Person, wenn man beide Parks machen möchte. Das ist also für einen Erwachsenen. Ohne Jahreskarte.
Und im Europapark, Pascal, was ist man da los?
Liegst du bei 55 Euro. Wobei man aber auch dazu sagen muss, im Europapark gibt es keine Gutscheine. Also viele Freizeitparks werfen ja den Markt voll mit Gutscheinen auf, keine Ahnung, Gummibärchen, Fleisch, Milch, keine Ahnung, wo es die überall drauf gibt. Aber beim Europapark gibt es wirklich keine Gutscheine. Also da ist wirklich 55 Euro festgesetzt für den Erwachsenen.
Im Disneyland aber glaube ich auch nicht, oder? Da gibt es auch keine Gutscheine, oder?
Nein, im Disneyland gibt es keine Gutscheine, bis auf eben auf der Homepage. Wenn man da irgendein Paket zusammenbucht, dann ist man vielleicht ein bisschen günstiger mit dem Hotel. Aber wenn man das eben nicht braucht, dann gibt's halt keine Vergünstigung.
Hm. Ja, ach, eine Sache habe ich noch. Wir haben ja eben über Disney als Lizenz, dass das natürlich auch immer so ein Anreiz ist, ins Disneyland zu fahren und, sage ich mal, so eine Prestige-Sache vielleicht auch, so nach dem Motto, ich war im Disneyland, aber hat der Europapark auch irgendwelche Lizenzen eigentlich?
Eine Lizenz hat er mit Arthur im Königreich der Minimoys. Das ist eine Lizenz. Ansonsten setzt der Park da grundsätzlich auf eigene Geschichten. Beziehungsweise dafür haben sie ja jetzt mittlerweile Max Solutions und irgendwie sonst sowas zusammengesetzt. Das läuft jetzt alles unter dem Label Magnext. Also da vereinen die Konstruktion und auch Storytelling alles unter einem Dach.
Und Thema Gastronomie habe ich hier noch. Ich meine, dass das Essen im Disneyland sehr, sehr teuer ist. Wenn ich da auf der Main Street USA mir bei Casey's Corner irgendwie eine Portion Nuggets mit, ja, noch nicht mal mit Pommes, bin ich irgendwie 20 Euro los, meine ich so. Ist jetzt nur grob über den Daumen gepeilt, aber was sagst du dazu, Cedric?
Gefühlt schon, definitiv. Also die Preise im Disneyland bezüglich Gastronomie sind meiner Meinung nach echt utopisch. Das Einzige, was man da günstig essen kann, sind Pommes. Mehr nicht. Also für den Rest zahlt man wirklich utopische Preise. Oder man geht ins Disney Village und geht dann zu McDonald's. Aber auch da sind die McDonald's-Preise viel teurer als hier.
Okay. Ja, wir hatten das Glück, wir hatten Halbpension, Standard und konnten dann im Plaza Gardens zum Beispiel, man hatte 5 Restaurants zur Auswahl. Wir sind im Plaza Gardens eigentlich nur gewesen und im hoteleigenen Santa Fe Restaurant, was auch super lecker ist da im Santa Fe. Ja, dann geht's natürlich. 679 Euro damals waren natürlich ein Spottpreis für 4 Personen für 5 Tage mit Eintritt und Halbpension. Da konnte man dann letztendlich nichts gegen sagen. Aber wenn man sich da mittags, man kann dann ja einmal am Tag essen gehen, ne, im Disneyland, wenn man Halbpension Standard hat, dann kriegt man halt Frühstück und kann dann sagen, okay, ich gehe irgendwann am Tag in ein Restaurant, ob jetzt nur mittags oder abends, ist dann egal, kann man sich aussuchen, reservieren. Aber wenn man dann sagt, oh, ich habe jetzt mittags Hunger, ich gehe mir mal eben eine Portion Nuggets holen, da ist man dann gutes Geld los, finde ich.
Aber wie viele Nuggets sind das denn?
Definitiv.
Die 20 Euro kosten.
Also ich kenne die Preise jetzt für die Nuggets nicht auswendig, aber die Preise sind wirklich utopisch. Wenn man halt da sich ein Menü holt mit einem Burger oder so, dann ist man auch schon sehr viel Geld quitt, ja.
Das stimmt. Sind das dann 100er Nuggets oder was? Also ich kann mir dann, also diesen Preis kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Nuggets 20 Euro. Mit Getränk oder nur wirklich die reinen Nuggets?
Ja, es werden nicht glatt 20 Euro. Ich werde das in Erfahrung bringen. In der nächsten Ausgabe, da gehen wir mal kurz drauf ein. Aber es werden vielleicht keine 20 Euro gewesen sein. Aber 12, 13 Euro sind's bestimmt. Aber ich guck mal nach in irgendeiner Disneyland-Gruppe oder so. Oder auf der Webseite sind ja, glaube ich, auch die Speisekarten oder so. Irgendwie finde ich das raus. Aber es ist schon wirklich teuer. Aber das Steak im Europapark ist auch teuer, hast du gesagt.
Ja, richtig. Das habe ich mir auf dem, wo ich Geburtstag habe, haben wir abends in dem Harbour-Side vom Bellrock gegessen. Also da haben wir jetzt allein für das Steak 34 Euro bezahlt plus Getränke. Da waren wir dann bei 40 Euro pro Nase. Wobei man dazu sagen muss, ich habe den Kellner nämlich gefragt, wie sich dieser Preis zusammensetzt. Da hat er mir gesagt, dieses Rindfleisch, lassen die aus Argentinien einfliegen. Also auch gut für die Umwelt auf jeden Fall. Aber gut, wenn das natürlich dann so ein besonderes Fleisch ist, mag das so sein. Wobei man dazu ja auch sagen muss, der Europapark hat dieses Jahr auch eine Auszeichnung generiert, oder beziehungsweise die der Thomas, Michael und die Ann-Kathrin haben die Auszeichnung Hotelier des Jahres bekommen. Und darunter stand auch, dass sie Deutschlands größte zusammenhängende Gastronomie führen. Also die setzen da im Jahr allein in der Gastro 100 Millionen Euro um. Also da verdienen die auch schon gutes Geld. Wobei ich aber sagen muss, die Preise sind noch so im mittleren Bereich. Also so eine Portion Spare Ribs mit Pommes, die wir da gegessen haben, oder waren es Kartoffelveggies, die haben 18 Euro gekostet. Das ist eigentlich noch okay. Auch wenn man sich da jetzt so eine Gyros-Pita im griechischen Themenbereich holt, die kostet 4,80 Euro. Also ich finde, preislich ist ja, das alles noch im Rahmen. Aber wenn man natürlich noch mehr sparen will, kann man ist direkt gegenüber vom Hotel Bell Rock, ist ein Lidl. Oder daneben ist auch noch ein Edeka, der niegelnagelneu gebaut worden ist. Man kann natürlich auch nicht so, noch was aus den Supermärkten kaufen. Also bei Getränken mache ich das auf jeden Fall so, weil die sind echt utopisch hoch. Da kostet 0,3 Cola 3 Euro oder sowas. Also das, finde ich, muss nicht unbedingt sein, wenn es nicht gerade beim Essen ist.
Ja. Aber die in den Hotels, wenn man dort übernachtet, kann man nicht Halbpension buchen, oder? Dass man das Essen für mittags oder abends schon mit drin hat?
Nee, also die haben Buffets, bieten die an, aktuell aufgrund von Corona nicht, da ist alles nach à la carte. Aber das gibt's so in der Kombination nicht, da ist nur Frühstück bei. Wobei das Frühstücksbuffet ist auch immer gut, da muss ich ja sagen, da schlage ich dann wirklich ordentlich zu, dass ich dann erst abends wieder was essen muss. Also das ist eigentlich schon ganz okay.
Ja, ich hoffe, dass die wieder Buffet haben, wenn wir da sind. Aber hat auch den Nachteil, vielleicht passen wir dann wieder nicht auf die Achterbahn. Aber du sagst, ist kein Problem.
Ist kein Problem, wir können da auf jeden Fall ordentlich zuschlagen. Ich hoffe natürlich, dass es das Buffet wieder gibt. Besonders beim Bacon, top. Kann ich nur empfehlen.
Bin echt gespannt. Ja, ich glaube, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir es für heute so langsam.
Ja, würde ich auch sagen.
Können wir gerne so machen.
Ja, ich habe noch so ein paar Stimmen von unseren Hörern, die auf unseren Fragen-Button bei Instagram geantwortet haben, wer so für die Nummer 1 ist. Da schreibt Düsseldorf Coasters, eindeutig Europapark. Dann jemand anderes schreibt Europapark durch die vielen Coaster und Disney wegen der Gestaltung und Europapark wegen den vielen Attraktionen. Für ihn steht's 2-1 für den Europapark, schreibt er. Dann Miss Coaster, also mscoaster.de schreibt Europapark von den Geräten her, Disneyland von der Thematisierung her. Ja, dann haben wir noch Ricardo Go MSV schreibt EP, also Europapark wollen Spaß der Besucher, andere Parks wollen nur das Geld. Das merkt man auch am Service. Also da ein Pluspunkt für den Europapark, der wohl sehr serviceorientiert ist. Kannst du das bestätigen, Pascal?
Definitiv. Also das beginnt schon beim Einchecken im Hotel. Da fragen die Mitarbeiter sogar schon direkt nach der Anreise, wie es war. Und auch beim Einchecken wird direkt gefragt, ob man noch extra Wünsche hat, wie noch ein Kopfkissen oder noch mehr Handtücher. Also da kann ich wirklich sagen, die Mitarbeiter achten da wirklich alle drauf. Besonders auch, oder das war so eine Situation, die wir im Restaurant hatten. Da hat der Kellner gefragt, was wir essen wollten. Und ein paar Meter weiter ist dann ein Kind hingefallen und die Eltern waren wohl nicht zur Stelle. Da hat er dann auch aufgehört, uns zu bedienen und ist direkt zum Kind gelaufen. Also da, muss ich sagen, achten die doch viel auch aufs Drumherum.
Und wie reagieren die so auf Kritik? Ich meine, du hättest erzählt, beim Frühstück ist ja nicht in Buffetform. Da war jetzt nicht so groß das Angebot. Da hast du auch an der Rezeption, glaube ich, was gesagt, ne?
Ja, richtig. Ich habe denen das aber auch nochmal über das Feedback-Formular. Also ich habe es denen häufig gesagt, dass das, was sie da als Frühstück serviert haben, muss man einfach mal so sagen, grenzt an einem Krankenhausaufenthalt. Also da kann ich mir auch ein Bein brechen, lande im Krankenhaus und krieg dasselbe, wirklich. Also das Essen kriegst du auf einem Tablett und dann ist der Aufschnitt einfoliert auf dem Teller. Das gefiel mir wirklich absolut nicht, aber da hat man mir natürlich gesagt, klar, sie überdenken die Aufmachung nochmal her, weil ich habe Bilder aus dem Phantasialand gesehen, da haben die so mehrere Teller auf so mehreren Ebenen, das sieht schon ein bisschen ansehnlicher aus, aber das hatte echt Krankenhaus-Flair, also da weiß ich nicht, das gefiel mir überhaupt nicht. Haben sie sich auf jeden Fall zu Herzen genommen. Also Kritik kann man da auf jeden Fall jederzeit äußern.
Ja, das hört sich gut an. Und vielleicht können wir schon einen Ausblick auf nächste Woche geben. Da ist das Thema geplant unter Vorbehalt. Shows, Freizeitparkshows im Wandel der Zeit. Dazu haben wir uns auch einen tollen Gast eingeladen. Wen, verraten wir aber noch nicht. Gibt's dann nächste Woche. Wie gesagt, Umfrage der Woche. Wer ist eure Nummer 1? Abstimmen auf homepark-podcast.de/mitmachen. Dann bedanken wir uns beim Cedric, dass der heute uns so tatkräftig unterstützt hat bei dem Thema.
Genau.
Ja, sehr gerne. Immer wieder, ne? Egal zu welchen Themen.
Gerne. Ja, das merken wir uns. Und wenn wir nochmal ein tolles Thema haben, dann kannst du uns gerne wieder unterstützen. Sind wir sehr offen für.
Genau.
Sehr gut. Zum Thema Service nochmal kurz anzusprechen im Disneyland, damit wir da auch nochmal den konkreten Vergleich haben. Also ich persönlich finde den Service im Disneyland nicht schlecht. Man muss natürlich dazu sagen, dass man hauptsächlich auf Englisch oder Französisch sich kommunizieren muss. Es gibt ein paar Leute, die sprechen Deutsch, aber nicht viele. Ich hatte jetzt zum Beispiel schon aus eigener Erfahrung erlebt, wir haben uns einen Pullover im Disneyland gekauft. Der ist nach dem ersten Mal waschen relativ ausgeblichen gewesen und haben daraufhin das Disneyland kontaktiert. Und die haben uns gesagt, ja, ist kein Problem, wir erstatten euch das Geld und den Pullover dürft ihr sogar trotzdem behalten.
Oh, das ist mal eine Maßnahme.
Finde ich auch. Und man kann zum Beispiel ja im Disneyland, wenn man eine Mastercard hat, in verschiedene Shows auch in die VIP-Bereiche. Und das ist für mich halt auch ein schöner Service.
Das hatte ich probiert mit der Mastercard für Mickey und der Zauberer. Und da war ich aber zu spät dran. Bin ich ja so kurz nach 10 da hingegangen und da hat die Frau nur müde gelächelt und hat gesagt, da hätten wir aber früher aufstehen müssen, so nach dem Motto. Da war ich dann wohl wirklich definitiv ein wenig zu spät.
Auch da immer der Appell, eigentlich direkt, wenn es möglich ist, eben zur zauberhaften Extrazeit dorthin gehen und da schon die Karten reservieren, weil die sind sehr schnell weg.
Ja, das ist wirklich wahr. Ja gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis nächste Woche. Tschüss von mir.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.